Herzlich willkommen zurück beim Long Game Podcast. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund altern und dass du mir und jetzt deine maximale Performance erzielst. Wir sind gerade in der Serie Getting Started, und zwar im zweiten Teil von unserer Serie. Die Serie Getting Started beinhaltet all unsere Longevity Basics quasi zum Loslegen. Und in der Folge besprechen wir einmal das Thema Herzinfarkt. Wir schauen rein, wie der Herzinfarkt entsteht, was für Blutwerte relevant sind, was für Untersuchungen relevant sind und wie man vor allem auch diesen Herzinfarkt verhindern kann. Was mich persönlich echt fasziniert daran oder schockiert daran, ist, dass der Herzinfarkt und damit auch der Schlaganfall die größte Todesursache in Deutschland aktuell ist und dass tatsächlich 9 aus 10 Fällen absolut vermeidbar sind. Und wie das genau geht, sprechen wir eben heute einmal durch im bekannten Setup mit Markus, dem Arzt im Bunde, und Marco als Gast, der auch seine persönliche Story teilt. In dem Sinne, viel Spaß euch beim Zuhören und gute Insights. Let's go! Was ist jetzt eigentlich das Ziel und was sollte für jeden, der jetzt gerade zuhört, das Ziel sein? Stichwort Lifespan, Healthspan. Mhm. Was sollte da das Ziel sein für eigentlich jeden,
der sich unsere Aufmerksamkeit schenkt, ja. Oder seine Aufmerksamkeit. Also es gibt in Deutschland, ganz einfach runtergebrochen, es gibt 4 Haupttodesursachen in Deutschland, an denen man am Ende irgendwann derzeit verstirbt, wenn man nicht irgendwelche Präventivinterventionen macht. Das sind einmal Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gerade so wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Das sind Krebserkrankungen, das sind sogenannte neurodegenerative Erkrankungen. Da fällt vor allem rein die Folge aus Demenz oder Alzheimer. Und es ist die Folge aus Stoffwechselerkrankungen und da vor allem Diabetes mellitus. Also Herz-Kreislauf, Krebs, Alzheimer, Demenz und Diabetes, so wenn man das möchte. Ja, das sind so die 4 Haupt...
Daran sterben wir wahrscheinlich.
Das sind so die Erkrankungen, an denen man versterben wird, sehr wahrscheinlich.
Genau. Die auch alle 4, aber die möglicherweise schlechte Lebensjahre dann auch nach sich ziehen.
Genau, also das ist eigentlich eine der 4 Erkrankungen, auf die kann ich mich gefasst machen, für diese 15 Jahre chronische Erkrankung, die mich um mein 60. Lebensjahr rum irgendwann erwarten werden.
Gut, das kann sich bei Krebs jeder vorstellen, das kann sich bei Alzheimer jeder vorstellen, das Leben, die Lebensqualität, also wenn du plötzlich Chemotherapien bekommst oder dich nicht mehr erinnern kannst, wer deine Kinder sind, das ist so vollkommen vorstellbar. Bei Herzinfarkt, da kannst du, Glück haben, dass es direkt zu Ende ist, oder?
Nee. Ja, gut, wenn man sagt, also 50% jeder Reanimation ist eine sogenannte frustrane Reanimation, also sprich, da kommst du nicht mehr
leben. Aber keine nicht so viele Fachbegriffe hier am Anfang, bitte.
Eine frustrierende, oder genau.
Was? Habe ich auch so rausgehört. Ja.
Also 50% jeder Reanimation geht nicht gut aus, also aus der kommst du nicht mehr wieder Leben zurück sozusagen. Ach, okay. Ja. Und krass. Wenn man sagt, Herzinfarkt, geht man derzeit halt schon in der Gesellschaft von aus, so, naja gut, ist blöd, kann mir wahnsinnig gefährlich werden, aber ich habe ja Herzkatheterlabore, ich habe ja alles mögliche. Auch das ist absolut nicht der Fall. Also die Rate, dass man an einem Herzinfarkt versterben kann, ist einfach noch extrem hoch.
Ja. Wenn ich nicht dran versterbe, habe ich dann schlechte Lebensjahre?
Da kommt es darauf an, wie schnell dir geholfen wird. Also es gibt den Ausdruck im Medizinischen, Time is Muscle. Bedeutet, je früher ich einen Herzinfarkt behandle, einen akuten Infarkt, desto weniger Risiko habe ich, dass der Herzmuskel kaputt geht. Warum ist es so wichtig? Wenn mein Herzmuskel einfach vernarbt oder kaputt ist, habe ich eine Herzschwäche, und mit einer Herzschwäche ist mein Leben einfach in meinem Performance maximal eingeschränkt. Ja.
Und fairerweise, Herz-Kreislauf-Erkrankung schließt nicht nur den Herzinfarkt ein, sondern eben auch den Schlaganfall. Genau. Und da können wir uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr auch drüber vorstellen, was quasi die Langzeitfolgen davon sein können.
Ne? Inklusive, so stelle ich es mir zumindest vor, ich meine, du hast ganz viele Patienten erlebt, aber das muss ja, wenn du einen Herzinfarkt hattest, ist das ja in deinem Kopf drin.
Voll.
Oder? Dass du weißt,
ja.
Das kann
jedes Mal, wenn es zieht, wenn es zwickt, wenn du ein bisschen weniger Luft bekommst, weil du dich gerade anstrengst, bist du sofort in dem Punkt, ist wieder was oder nicht. Ja. Ja. Und wie du sagst, Lawrence, mit Schlaganfall, das ist greifbarer, das Thema dahingehend. Selbst wenn man nur das Glück hat, gut aus einem Schlaganfall rauszukommen, dass man vielleicht seine linke Seite wieder besser bewegen kann. Aber selbst wenn ich sie nicht mehr optimal bewegen kann, bin ich täglich darauf hingestoßen, wo meine Einschränkung ist.
Okay, und diese 4, die du jetzt gerade genannt hast, die bahnen sich nicht über ein paar Monate an, auch eher nicht über ein paar Jahre, sondern eher über Jahrzehnte.
Ja, und vor allem das Fiese ist, dann, wenn es soweit ist, ist ja eigentlich schon alles vorbei. Ja, also ich kann nicht vorher sagen, ich merke jetzt langsam, wie mein Herzinfarkt oder mein Schlaganfall so allmählich kommt, sondern der, wenn da ist, dann ist eigentlich alles schon durch. Ne?
Genau.
Und da ist bei den anderen beiden, also anderen beiden sind Alzheimer, Demenz und Diabetes, da ist es so, es gibt einen kurzen Zeitraum, bei dem der Betroffene merkt bei Alzheimer, irgendwie ist es nicht mehr so. Das muss die schlimmste Zeit, glaube ich, sein. Bis zu dem Moment, wo du dann einfach nicht mehr kapierst, was mit dir los ist. Ja. Aber auch da, das ist ein schleichender Prozess und irgendwann legt es den Schalter um. Und Diabetes ist mit das Undankbarste, weil Diabetes merkst du nicht. Das kriegst du nicht mit. Und Diabetes macht eben Gefäße kaputt, es macht die Nervenbahnen kaputt und das sind Prozesse, die kriegst du nicht mehr zurückgeschraubt. Also das, was da kaputt ist, ist dann kaputt.
Sorgt dann im Zweifelsfall auch für einen Herzinfarkt zum Beispiel.
Kann auch wieder, genau, da kommt das Ganze zurück.
Kannst du das einmal kurz erklären, weil das ist, glaube ich, nicht für jeden klar. Also quasi, warum macht jetzt Diabetes einen Herzinfarkt?
Genau, also das ist ein Riesenproblem, weil nämlich, ja, eine Erkrankung führt zur nächsten. Bei Diabetes ist es so, ich habe, wir kommen da noch im Detail darauf, eine Insulinsensitivitätsstörung, also meine Rezeptoren funktionieren nicht mehr so gut. Ich habe allgemein ein entzündliches Milieu im Körper. Entzündliche Milieu im Körper führt immer auch zu Gefäßablagerungen. Also Atherosklerose heißt es dann. Das ist dann auch so ein Cholesterinthema. Und dann habe ich Ablagerungen an Gefäßen und damit komme ich wieder zu dem Thema Herzinfarkt zum Beispiel, ja, oder Schlaganfall. Also ich habe immer so ein Zusammenspiel einer in die andere Erkrankung mit rein.
So stellt man sich vor, so Diabetes ist so, befeuert die anderen, ne?
Genau.
Auch Diabetes. Die anderen drei, auch Alzheimer?
Ja, auch Alzheimer.
Auch Alzheimer, okay. Wir werden es gleich erklären, warum so ein Detail so ist. Ich habe an der Stelle schon ein paar Mal die Frage gestellt, wenn du über diese vier Krankheiten redest. Die vier machen wie viel Prozent aus nochmal der Todesursachen ungefähr?
Also das macht ungefähr 65% aus.
Okay, also das heißt, wir haben ganz grob zwei Drittel sind diese Big Four, die klauen mir gute Lebensjahre und führen zum schnelleren Tod, wenn ich mich nicht darum kümmere.
Genau.
Und dann gibt es noch einen Bereich von einem Drittel, da sind viele Sachen drin, zum Beispiel natürlich dann auch Unfälle oder was sonst
passiert. Unfälle, irgendwelche Infektionen, Lungenentzündung, die dann nicht abzufangen ist sowas.
Ja? Okay, eine Lungenentzündung. Und das ist ja auch wieder alles, also das wird alles genährt durch quasi, je fitter ich grundsätzlich bin mit allem, was ich tue,
desto weniger anfällig bin ich
dafür.
Okay. Also man kann quasi wie eine Art Dunkelziffer könnte man errechnen, wo man sagt, die anderen 30 puffer ich vielleicht nochmal, wenn ich fitter bin im Allgemeinen. Genau.
Und deshalb kümmern wir uns darum, auf diese vier Endgegner, so nennen wir sie, uns mal zu fokussieren und dafür zu sorgen, dass diese Prozesse möglichst langsam ablaufen.
Genau. Und das Coole ist, wir haben jetzt ja gerade gesagt, dass eine Erkrankung meistens zu anderen führen kann. Und ihr werdet im Verlauf sehen, wenn wir jetzt drüber sprechen, wie kann ich das verhindern, dass wenn ich mich um die eine schon maximal kümmere, ich einen Großteil an den Sachen, die ich machen muss, für die anderen Erkrankungen auch schon drin habe. Ja, und das ist halt das Schöne dran. Genau.
Okay, jetzt wir machen wir als erstes mal ein Herz. Jetzt sind wir mal bei das
jetzt Herz. Bringen wir dich erstmal
um. Genau. Jetzt können wir dann meine persönliche Geschichte nehmen. Aber erstmal nochmal das, was ich krass finde: Herzinfarkt, Schlaganfall, diese ganzen Themen, wie die ausgelöst werden, besprechen wir jetzt da. Man kann wirklich sagen, das meiste davon kann man verhindern.
Genau, also bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es in der Tat so, dass ich 90% aller Ereignisse verhindern kann, wenn ich mich früh genug drum kümmere.
Also ganz kurz das noch einmal, also das ist ja wirklich krass, ne? Jetzt mal, um es mal zu pausieren. Krass, ja. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, wenn man diese 65% nochmal aufbricht, sind die Hauptursache, warum wir aktuell sterben.
Ja.
Und davon lassen sich mit den jetzigen Mitteln, also ohne eine Wunderpille, ohne irgendwelches Schlangenöl, sich reinzuziehen, 90% verhindern. Lass uns das gerne einmal aufbrechen. Wie genau sieht sowas aus und wo kommen diese 90% her? Und was kann man denn heute schon tun, um eben genau sich vor sowas zu schützen?
Fangen wir mit, wie jetzt, was war eine Metapher, Laurens und ich sind immer uneinig, was das Beste dafür ist. Ne? Aber lass uns doch mal, ich plädiere für Taxis, du für Verkehr, glaube ich, aber lass uns mal wirklich was in den, was jetzt in den Gefäßen und da fährt was rum und lass uns das verbildlichen, weil es so wichtig ist, weil wir gleich abtauchen in ApoB, LPA, sonst was, Werte und dann ist es gut, wenn wir ein Bild im Kopf haben, was, glaube ich, jeder also verstehen kann.
Es gibt im Körper verschiedene Transportautos, Transporter, die Cholesterin, also Blutfette zu den Organen oder ins Blut bringen und von den Organen quasi zur Leber. Und die Leber ist dafür da, die Blutfette dann auch entsprechend abzubauen und mit auszuschalten.
Warum machen die das erstmal? Weil die Zellen das brauchen.
Weil die Zellen das unter anderem brauchen. Und ich kann noch mal mehr ins Detail gehen, sagen, jede Zelle hat zwar seinen eigenen Cholesterinstoffwechsel auch. Also sprich, die nimmt die auf, baut die auch ein bisschen um. Ich muss ja irgendwie meinen Körper auch damit versorgen. Das heißt, ich nehme es über die Nahrung auch mit auf. Und dann muss das Ganze im Körper transportiert werden, damit meine Zellen, egal wo, eben auch diesen Stoffwechsel ablaufen lassen können.
Okay, die Autos, die durchs Blut fahren, das ist unser Cholesterin?
Das Cholesterin ist an den Autos drin.
An den Autos.
Also ein Auto ist eine Art Enzym, eine Art Eiweiß, eine Art Partikel, wenn man so möchte. Da packe ich das Cholesterin ran und das bringt es dann von A nach B. Ja? Und andersrum eben auch gibt es die von den Zellen, von den Organen das dann zur Leber hinbringen, wo das Cholesterin um- und abgebaut wird und ausgeschieden wird. Und diese Autos hat man im Volksmund in gute und schlechte Autos unterteilt. Also man kennt so das gute und das schlechte Cholesterin. Ja? Und das, woher kommt das? Weil man sagt, das schlechte Cholesterin ist, dass das einfach in den Körper, in die Gefäße reingebracht wird und sich da irgendwo anlagern kann. Und das Gute, das sind die Autos, die das Cholesterin von den Zellen wegbringen zur Leber, dass es abgebaut werden kann. Weil wir haben irgendwann in den Forschungen rausbekommen, dass einfach, wenn zu viel Cholesterin da ist, sich das eben leichter dann an Gefäßwänden ablagern oder einlagern kann.
Also die Autos, sagen wir, bleiben am Straßenrand stehen und irgendwann ist die Straße zugelaufen. Da kommen wir, genau, und jetzt, das hatte ich bisher auch noch nicht. Jetzt gibt es quasi das gute Cholesterin ist das, was es zur Leber bringt. Die Autos bleiben nie stehen. Die sind sehr pannensicher, oder?
Genau, die sind pannensicher, weil die quasi so ein One-Way-Ticket haben. Also die haben eine ganz klare Aufgabe. Du nimmst es von irgendwo, bringst es zur Leber und dann ist deine nächste Aufgabe wieder, zurückzufahren und das nächste zu
holen. Okay. Genau. Aber die, die es initial hinbringen, die bleiben stehen am Straßenrand.
Die können stehen bleiben. Weil die haben ja quasi schon auch eine Aufgabe, das Cholesterin zu dem Endorgan zu bringen, also dem Organ, das eben Cholesterin verstoffwechseln muss, für seine Aufgaben, das es eben hat. Aber da gibt es dann eben Besonderheiten im Körper, die dazu führen, dass das Auto einfach am Straßenrand stehen bleibt und da das Cholesterin ablädt, obwohl es nicht soll.
Also schlecht, um den Begriff schlecht einmal zu definieren, nur weil das ist ja
der Körper. Weil es zu einer Erkrankung führen kann.
Der Körper, der eigentlich alles, was er hat, macht ja eigentlich Sinn. Und auch das macht Sinn, das schlechte Cholesterin macht auch Sinn zu haben.
Ja.
Nur es hat eben ein Pannenpotenzial.
Ist halt ein Pannenpotenzial,
also, genau. Also,
ganz genau. Was interessant ist, ne, dass der Körper ist ja ein Wunderwerk. Also je mehr man sich damit beschäftigt, du von Berufswegen weißt es viel, viel besser quasi schon. Das ist ja Wahnsinn. Und dann schadet er sich aber über Jahrzehnte selber. Und da ist irgendwie ein Land, das ist komisch. Ja.
Also es ist genial und zur selben Zeit ein Fehlprodukt in manchen Punkten. Ja, das ist definitiv.
Nur weil wir es einmal, jetzt komme ich tatsächlich mit dem Fachbegriff umwecken, nur dass wir es einmal ein kurzes Namensschild einmal rangeben an gut und an schlecht. Das ist ja also HDL und LDL, genau. Cholesterin.
Also, das ist, vielleicht das mal als, genau, also genau so heißen die kennt man unter dem Begriff. Und da ist es im Prinzip so, dass das HDL immer als das Gute dargestellt und das LDL als das Schlechte, weil eben das eine bringt das Cholesterin von den Organen zur Leber, das HDL, und das andere eben in die Peripherie. Und es gibt eben viele verschiedene Partikel mit unterschiedlichen Namen, die alle diese Fähigkeit haben, wie das LDL, Cholesterin eben in den Körper zu bringen und Pannen zu verursachen. So,
ja, genau. Also kurze Eselsbrücke, ich weiß nicht, ist vor meiner Zeit, aber hat mir mein Fahrlehrer immer gesagt, der Lada, ja, das gute alte verlässliche Auto, das öfter gerne mal stehen geblieben ist, also LDL, LDL-Cholesterin, schnelles Cholesterin, wie der Lader. Bleib gerne mal liegen. Bleib gerne mal liegen. Und HDL, ja, ist doch das andere. Ja?
So, und jetzt bleibt der Lader liegen.
Jetzt bleibt
was
der Lader
liegen. Was passiert da und warum kriege ich deswegen irgendwann einen Herzinfarkt?
Genau, also ich habe es vorhin gesagt, wir werden sehr viel über entzündliche Prozesse im Körper sprechen. Mhm. Und
das sagst du ständig, das begegnet einem ständig, man will nicht entzündlich sein. Das müssen wir unbedingt verstehen, jeder.
Also man muss sich einmal die Gedanken dazu machen oder man muss verstehen, was passiert bei Entzündungen. Und Entzündung ist immer ein Spiel mit Immunantwort. Also der Körper hat eigentlich alleine immer nur die Möglichkeit, Signale zu senden und zu sagen, pass auf, hier ist was los. Und der Körper schickt Immunzellen immer dorthin, um die Situation zu fixen. Bedeutet, wir wissen mittlerweile durch Studien, dass einfach Cholesterin entzündliche Prozesse an der innersten Gefäßwand bedingen kann. Das heißt, wenn mein Lader liegen bleibt, dann hat er Cholesterin dabei. Und dieses Cholesterin liegt da rum und wird eben nicht weiter verarbeitet. Bedeutet, ich habe eine Art Reiz, weil das eben da so im Weg ist. Und dieser Reiz führt zu einem gereizten Milieu, einem entzündlichen Prozess. So weit, dass der Körper sagt, Vorsicht, da ist was los und schickt Botenstoffe in den Körper und gibt Signale, sagt, ich brauche hier mal meine Immunantwort, weil da gibt es eine Entzündung, ich muss hier was aufräumen oder was bekämpfen sozusagen.
Es bleibt nicht der ganze Lader stehen, sondern der Lader lässt seinen Müll da.
Der Lader lässt seinen Müll da.
Und fährt aber selber weiter?
Jo.
Okay, lässt seinen Müll da liegen und der sorgt für die Entzündung.
Genau. Mit dem Punkt, dass im Rahmen dieser entzündlichen Prozesse diese Immunantwort, die da angestoßen wird, also sprich Antikörper, die da kommen, und dieses Zusammenspiel zu einer Art, auch hier wieder eine Art Kurzschluss sich bildet, weil es eben, es gibt gewisse Grundstrukturen, wie der Kampf des Immunsystems abläuft. Also wenn ich ein Bakterium oder ein Virus habe, dann gibt es ganz spezielle Zellen, die fangen die ab, die präsentieren es meinem Immunsystem und dann macht es das kaputt und kämpft dagegen. Und diesen Ablauf habe ich an der Gefäßstruktur in dem Fall nicht in der klassischen Form, sodass ich eine Art Kurzschluss in meiner Immunantwort habe. Also sprich, die möchte was machen, triggert diesen Prozess, da aufräumen zu wollen, sagt auch dem Körper, du pass auf, wir brauchen hier noch viel mehr, weil da ist was los. Aber der Körper schafft es nicht, die Ursache zu bekämpfen, weil es ist nicht ein Bakterium da, das kaputt gemacht wird oder ein Virus da, das präsentiert und kaputt gemacht wird, sondern es ist dieses Cholesterin, was eben diesen Reiz, diese Entzündung macht und dieses Cholesterin lässt sich vom Körper nicht abbauen.
Also da kommt jemand, um den Müll wegzuräumen.
Den aber nicht wegkriegt.
Den kriegt der nicht weg, weil er, weiß ich nicht, die falsche Schaufel dabei hat und der Müll ist für ihn, dann bleibt er trotzdem.
Genau, okay. Das heißt, die über verschiedene Prozesse, die dann ablaufen, kommt es dazu, dass der Körper anfängt, den Müll einfach in die gewohnte Struktur, in dem Fall an den Gefäßen, mit einzubauen und sagt, also hol den schlimmsten Feind ins Boot, wenn ich das Zeug nicht wegbekomme, dann versuche ich es so körpergleich wie möglich zu machen. Ist jetzt bewusst eine strittige Aussage, weil wenn man es mikrobiologisch oder in den Zellstrukturen anschaut, ist es nicht so, dass jetzt der Körper anfängt, aus dem Cholesterin irgendwelche Zellwände zu bauen, in keinster Weise. Ja? Aber er versucht es halt einfach in das Milieu einzubauen, damit das irgendwie weg ist.
Das Problem, da ist jetzt unsere Autobahn, die hat jetzt also drei Spuren, da liegt jetzt der Müll, dann kommt erstmal die Müllabfuhr, die sagt aber, oh Mist, ich nehme nur gelbe Säcke mit, da liegt aber Restmüll und fährt weiter, dann bleibt der Müll immer
da. Genau, und dann liegen. Kommt halt irgendwann ein Schlauer und sagt, okay, ich muss das jetzt hinter die Leitplanke legen.
Tritt sich fest.
Genau. Ich lege das jetzt mal hinter die Leitplanke, dann ist es zwar immer noch nicht gut, aber so. Und so kommt es immer mehr und irgendwann habe ich halt meine Begrenzung hinter der Leitplanke mit Bäumen, wo ich nicht mehr weiter kann. Ja. Sprich, ich drücke mir immer weiter meine Leitplanke in die rechte Spur und irgendwann ist eben meine Autobahn verengt. Und das ist genau das, was im Gefäß, in der Gefäßwand auch entsteht. Oder anders gesagt, wie so ein Pickel. Ja, da baut sich immer mehr drin auf in dieser Wand und es bläht sich dann in dieses Gefäß rein auf und es verengt einfach das Gefäß. Und dann ist jetzt die Frage, wie kommt es dann auch mal zum Herzinfarkt? Also diese Cholesterineinlagerungen, das nennt man, und auch Ablagerung, weil irgendwann baue ich eben an die Leitplanke auch dran einfach, nennt man Atherosklerose. Also sprich ein Plaque, der da entsteht. Das ist das auch wieder einmal Namensschild dran. Ja? Das also ist
Plaque, die Müllablagerung. Also wenn man von einem Plaque spricht, ist es immer Atherosklerose. Also
genau.
Das ist wie ein Pickel.
Genau, der Kalk, der Cholesterinpickel, wenn man so möchte. Genau.
Das ist unser Müllhaufen,
genau.
Der jetzt schon festgewachsen ist. Dann
richtig.
Ist es ein Plaque.
Am Entstehen ist.
Am Entstehen, okay. Weil wir kommen gleich zu meinem Fall, wo man hat Plaques bei mir gefunden und so weiter. Aber genau,
das müssen wir. Plaque gibt es ganz unterschiedliche Formen. Es gibt sogenannte weiche Plaques, also die im Entstehen sind. Dann gibt es Plaques, bei denen ist noch richtig, richtig Action drin. Und dann gibt es ausgehärtete Plaques, also richtig stark verkalkt, feste Plaques.
Drüber betoniert.
Da kam halt irgendwann die Walzen und gesagt, komm, scheiß da rein. Das bleibt, dann zieh ich jetzt einfach nochmal was drüber und da passiert auch nichts mehr. Du musst da einfach drum rumfahren, wenn du kommst, genau. Und das Problem ist nur, der Herzinfarkt entsteht nicht, dass einfach meine Leitplanke immer weiter durchgeht, dass irgendwann meine Autobahn komplett zu ist. Das ist in den seltensten Fällen eigentlich der Fall, weil das spüre ich irgendwann. Das sind die Fälle, bei denen man im höheren Alter merkt, irgendwie Luft wird knapp, es drückt in der Brust, wenn ich mich belaste, weil einfach, ja, die Autos, die halt kommen, also sprich mein Blut, durch irgendwie eine deutlich stärkere Engstelle durchgequetscht werden müssen. Und das Durchquetschen, das merkt man, das passt nicht. Am häufigsten entsteht der Herzinfarkt plötzlich und eben dann, wenn, wie beim Pickel auch, eben meine Leitplanke aufplatzt und sich der ganze Schmodder einfach in die Autobahn reindrückt.
Und quasi von allen anderen Autos mitgeschwommen ist, was ich vorstellen.
Genau, beziehungsweise da gibt es in dem Fall eine Besonderheit im Körper. Ich habe ja in meinem Blut die Blutplättchen, also die Thrombozyten, und die setzen sich, die sind dafür da, immer wenn irgendwo was kaputt geht, sofort die Struktur wiederherzustellen. Also sprich, wenn ich mich schneide, dann kommen erstmal die Thrombozyten und machen hier die Wunde zu, damit ich nicht ausblute. Und da ist dasselbe, wenn die Gefäßwand, die innerste Wand aufplatzt, also meine Leitplanke aufplatzt, dann gibt es die Thrombozyten, die sind überall im Blut. Und die sehen, oh, ist jetzt gerade was aufgegangen, da kommt was, das muss ich abfangen. Das Einzige, was die können, ist aber das zu verklotten, also sich da dran zu heften. Und dadurch entsteht dieser Blutpfropfen, also dieser Thrombus. Und der ist einfach, weil da so viel Schmodder reingeht, ist der so groß, dass der schlagartig das Gefäß zumacht. Also sprich, in dem Moment, wo die Leitplanke platzt, kommen die Autos, die in den Müllsack reindonnern und sich da verheddern. Und dann gehen viel Autos rein und dann habe ich einfach einen riesen Müllauto-Batzen, der in der Autobahn drin hängt und die zumacht. Und dann ist Schicht, weil dann kommen keine Autos mehr durch. Also sprich, dahinter habe ich keine Blutversorgung mehr. Und das ist der akute Herzinfarkt.
Also dann hat das Herz
der Herzmuskel, der von diesem Gefäß, von dieser Autobahn versorgt wird, bekommt kein Blut mehr, sprich damit auch kein Sauerstoff und damit stirbt der Muskel ab.
Und dann, was als erstes ja passiert, ist das dann das Gehirn, oder? Das Problem ist dann, dass das keinen Sauerstoff
bekommt? Nee, beim Hirn passiert erstmal gar nichts, sondern in dem Fall ist es, durch den Herzmuskel, der abstirbt, habe ich dann, habe zweierlei. Erstens, ich komme in eine akute Herzinsuffizienz, also sprich, mein Herz pumpt dann einfach schlechter, weil der Muskel kaputt geht und ich nicht mehr allen Muskel habe zum Pumpen und damit eben das Herz nicht genügend Auswurf machen kann. Dann komme ich an den Punkt, was du vielleicht im Kopf hast, dass dann irgendwann auch das Gehirn schlechter versorgt wird. Aber der Hauptpunkt eigentlich, warum auch so ein Herzinfarkt tödlich sein kann, ist, in dem Moment, wo Herzmuskel kaputt geht, habe ich meistens auch immer eine spezielle Herzrhythmusstörung. Also sprich, die Elektrik des Herzens ist auch immer mit betroffen. Und diese Elektrik, wenn die kaputt ist und die Herzrhythmusstörung, führt dazu, dass ich, dass mein Herz nicht richtig pumpt. Und dadurch habe ich keinen Auswurf mehr. Und wenn einfach kein Blut zirkuliert, dann passiert nirgendwo mehr was. Genau.
Wie lange dauert denn sowas? Also sagen wir jetzt mal von der Explosion, sag ich mal, also dass der Plaque sich auflöst, bis hin zu einem potenziellen Tod. Über was für einen Zeithorizont reden wir?
Kann binnen ein paar Minuten sein.
Okay.
Also das Herz kann dann, das ist in dem Moment das verstopft, das kann man sich vorstellen.
Der Müllhaufen verstopft es knallt, die ganze Autobahn. Du kriegst die Herzrhythmusstörung und im nächsten Moment...
Autobahnsperrung,
es gibt Rhythmusstörung und im nächsten Moment fängt man das Japsen an, böse gesagt. Ja, also da gehen die Lichter
aus. Was ist denn, wenn ich das jetzt in einer nicht so relevanten, nicht so relevanten, also kann ich hier vorne in der Hand ein Herz, ein Herz
einen Handinfarkt?
Du kannst einen Handmuskelinfarkt haben, ja. Das kennt man unter dem, also dem Begriff PAVK hat man vielleicht gehört, periphere arterielle Verschlusskrankheit.
Klar, hat jeder, den ich gehört habe, auf jeden Fall.
Letzten Freitagabend habe ich gehört. Ja.
ist quasi, wenn irgendein Gefäß in den Beinen, in den Armen zugeht. Was passiert da? Es passiert im Prinzip genau dasselbe wie beim Herzinfarkt. Gefäß ist zu, der Muskel, der versorgt wird, geht kaputt. Da ist nur der Punkt, ich mache nicht meinen Motor kaputt. Darum ist es nicht sofort lebensbedrohlich, weil der Motor ist ja dafür da, dass einfach der Sprit zirkuliert. Und wenn nichts mehr zirkuliert, dann gehen hier die Lichter aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie ein kleines Gefäß am Finger habe, dann wird einfach mein Muskel des Fingers nicht mehr versorgt. Der Muskel stirbt ab, geht kaputt. Ist für mich jetzt nicht lebensbedrohlich, aber ich habe auch hier einfach Zellen, Muskel, der kaputt geht. Ich habe eine Riesenentzündung und ich habe ein Organ, das mir abstirbt. Und das führt natürlich auch zu Entzündung, zu Problemen. Ne?
Wenn
und
quasi,
tut höllisch weh.
Wenn das passiert an der Autobahn, die zum Hirn hochgeht, dann
genau.
Ist ein Schlaganfall.
Dann ist es ein Schlaganfall, ja. Ganz genau.
Okay. Aber das heißt sozusagen, es ist zum gewissen Grad ein lokales Phänomen. Also quasi, ich habe immer meinen Finger, dann habe ich das Phänomen im Finger, es kann nicht sein, dass quasi aus dem Finger dann das zu meinem Herz oder zu meinem Gehirn hochwandert, dieser Klumpen.
Nee.
Das ist dann, okay. Also,
nee. Also das ist in dem Fall, da muss man sehr medizinisch werden. Es gibt den Klumpen in den Arterien und in den Venen. Sowas kann passieren. Aber wir sprechen gerade hier nur über die Arterien. Also sprich, die Gefäße, die sauerstoffreiches Blut in den Körper bringen.
Wenn dein Finger Buxtehude ist, dann ist nur die Autobahnausfahrt Buxtehude gesperrt, ja. Aber ja. Der Rest funktioniert.
Genau. Aber da sieht man eben auch, es ist halt wahnsinnig abhängig davon, wo es knallt. Ja? Finger, saublöd, aber selbst ein mini kleines Gefäß im Hirn, muss jetzt nicht die große Autobahn sein. Ja? Also ich muss jetzt hier nicht die A9 zuschießen, sondern wenn ich eben auch eine Mini-Ausfahrt hier oben habe, Hirn kaputt, auch wenn es nur minimal ist, ist halt ein Problem.
Wenn du die Inhalte aus Getting Started einmal kompakt und übersichtlich sehen möchtest, dann haben wir etwas für dich. Und zwar haben wir die vielen Stunden aus Getting Started, also der Serie, die du gerade hörst, aber auch quasi die Folgen davor und danach, haben wir einmal in einen kompakten Videokurs gepackt, in dem wir die vielen Stunden einmal runtergeschnitten haben in Clips zwischen 5 und 20 Minuten lang. Und die haben wir eben nach Themen sortiert, sodass du eben individuell reingehen kannst, dir genau die Themen anschauen kannst, die du eben dir anschauen möchtest und vor allem das Ganze individuell und nach deinem Tempo. Wenn dich das interessiert, geh gerne einmal auf longgame.de/videokurs. Das Ganze ist komplett kostenlos und ab sofort für euch verfügbar unter longgame.de/videokurs. Viel Spaß dabei.
Also, wir wollen keine Verkalkung haben.
Genau.
Und jetzt komme ich zu meiner eigenen Geschichte wieder, ne? Weil das können wir, glaube ich, sehr gut erklären, wie wir vorgegangen sind, um dann zu gucken, ob ich welche habe und ich habe welche und was wir tun. Wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, mit Blutbildern, was man so machen könnte in Richtung Longevity, dann stellt man fest, dass man ein paar Werte wissen will. Wenn man zu Ärzten geht und die Werte wissen will, dann sagen die meisten Ärzte, die würden sie gar nicht nehmen und es wäre so und dann muss man die schon überreden. Du warst ganz anders, ich war dann bei dir, das ist übrigens auch unsere romantische Kennenlerngeschichte. Ja, ich habe da irgendwann zufällig dich gefunden und ein paar Zeilen von dir gelesen, dass du langfristig und Longevity und so, und dann saß ich vor dir, wir haben es gleich super verstanden und es war krass, weil ich wirklich bei vielen Ärzten auch vorher war. Und dann bei dir saß und du gesagt hast, ja, nee, wir stellen dich jetzt langfristig für die nächsten Jahrzehnte richtig ein und wir nehmen jetzt auch diese Blutwerte so. Und sinngemäß habe ich dann irgendwann gesagt, hast Bock auf einen Podcast und jetzt sitzen wir hier so. genau, noch ein paar Sachen zwischendrin passiert, aber genau. Und jetzt haben wir bei mir reinguckt, das gehört für uns zu einer Bestandsaufnahme dazu. Ich will jetzt hier nicht in das Thema Fahrplan abtauchen. Das haben wir uns, glaube ich, Laurenz, ne, für die zweite Folge vorgenommen, wo wir ganz konkret alle Untersuchungen und so machen. Aber was hat man bei mir gefunden? Erstmal hat man kann messen, wie viel Autos rumfahren in Summe. Jetzt reden wir
von den schlechten Autos.
Von den schlechten Autos. Und das ist eben nicht nur LDL.
Genau.
Also nicht nur LADAs sind schlecht,
genau,
sondern es gibt auch einige andere, die schlecht sind.
Ich muss voll aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwelche Automarken.
Genau, jetzt sagen wir noch weitere schlechtere Automarken.
Also die darf es nicht mehr geben, die Automarken. Ja, ja. Genau, genau.
Und diese schlechten Automarken, die werden nur von Fahrern gefahren, die ständig den Müll aus dem Fenster werfen.
Genau. So, also du kannst es einfach abspeichern und es gibt einfach eine Art Auto, die fährt halt einfach nur den Dreck raus. Ja.
Ja.
Und eigentlich mit einer guten Intention, aber die bleibt halt einfach immer wieder liegen.
Und so, man hat bisher immer nur die Ladas gezählt.
Genau,
und aber andere werden auch Dreck
raus. Und jetzt hat man eben rausbekommen im Laufe der Zeit, dass man sagt, ey, es gibt ja eigentlich noch 10 andere. So. 10 andere Ladas, die das auch machen, die wir bisher nicht getrackt haben. Jetzt ist es so, dass wir auf der Autobahn immer nur, ich sehe, was du nicht siehst, gespielt haben und gesagt haben, wir schauen uns immer nur den Lader an. So. Und dann haben wir in der Forschung uns überlegt, aber wir müssen ja was finden, dass wir auch die anderen schlechten Autos erkennen. Und dann ist man auf den Punkt gekommen, ey, pass auf, der Lader hat eine grüne Tür und alle, die auch schlechte Autos sind, haben auch alle eine grüne Tür. So.
Auch wenn sie keine Ladas zu sagen sind.
Auch wenn sie kein Lader sind, ja. Wenn sie
also ein Opel, der auch eine grüne Tür hat, Entschuldigung. der hat...
Der hätte dann...
Der müllt auch zu.
Wäre ja. Er ein schlechtes Auto, ja. Hätte auch eine grüne Tür.
Porsches oder, haben niemals grüne Türen.
Grundsätzlich. genau. Und dann hat man gesagt, dann lass doch einfach nicht nach dem Lader gucken, sondern lass doch alles, was mit grüner Tür ist, zählen. Und damit kann ich sagen, weiß ich alle schlechten Autos oder weiß ich alle Autos, die das machen. Und damit ist man schon mal einen ganzen Schritt weitergekommen, weil ich einfach dieses Volumen, was alles irgendwie Ärger an meiner Gefäßwand, an meiner Leitplanke machen kann, bekomme ich damit raus.
ApoB.
ApoB, genau. Die grüne Tür heißt ApoB und ausgesprochen heißt ApoB ist Apolipoprotein B. Ja. Das ist ein Begriff, den muss man mal gehört haben, den muss man internalisieren, ja, dass man einfach sagt, das ApoB ist diese grüne Tür. Und wenn ich grüne Tür messe, messe ich ApoB und damit weiß ich die Gesamtheit aller Autos, die liegen bleiben können.
So. Die Müll produzieren können.
Die Müll
liegen bleiben und dabei ihren Müll liegen
genau.
lassen.
Genau.
Okay. Was ich gut finde, ist, dass das jeder jetzt einfach schon, weil ganz viele, die sich damit beschäftigen, schätze ich auch Zuhörer von diesem Podcast, sagen, ja, klar, ApoB ist besser, man muss nicht LDL sagen, ApoB, das kriegt man irgendwann mit, aber warum, das ist der genau. Grund dafür, man misst eigentlich das viel. So, und, aber wenn ich heute ganz normal mein Cholesterin beim Hausarzt mir nehmen lasse.
Kriege ich ein Gesamtcholesterin, da ist gut und schlecht und quasi alles mit drin, das sagt mir gar nichts. Mhm. Und ich bekomme den LDL-Wert.
Ladas.
Es gibt von den Laboren noch einen Wert, der oftmals ausgerechnet wird. Das ist jetzt wirklich Detail und noch mal ein bisschen confusing. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt HDL und LDL. Und wir haben gesagt, HDL ist das Gute und LDL ist das Schlechte. Und es gibt den sogenannten Non-HDL-Wert. Mhm. Das heißt, ich nehme mein Gesamtcholesterin und rechne einfach das Gute raus und dann sage ich, dann muss ja der Rest nur noch schlecht sein. Wenn das Labor das anbietet und macht, dann habe ich schon sehr, sehr viel gewonnen, weil ich da ziemlich nahe an den ApoB-Wert komme, also an meinen grünen Türwert. Mhm. Der ist aber der genaueste. Mhm.
Ja, genau. Okay, und jetzt ich tauche jetzt bewusst nicht ab in genaue Einheiten und alles, weil wir machen in der nächsten Folge, gehen wir ein Blutbild durch, jeden Wert, den wir wissen wollen. Jetzt merke man, aber man will ApoB messen. Jetzt haben wir bei mir das alles gemessen. Jetzt zuerst mal für meine Vorbeugung, dass ich keinen Herzinfarkt kriege, ist das ApoB ziemlich entscheidend. Dann guckst du bei mir drauf, sagst 50, jetzt ist mir egal, welche Einheit, aber du hast drauf, 50 ist eigentlich gut, ne? Da ist man so okay zufrieden. Und wenn da jetzt aber jemand, ja, nee, bei mir jetzt nicht mehr, das weiß ich, bei mir wollen wir damit nicht mehr zufrieden sein, dazu kommen wir gleich, aber jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, der da bei 100 ist, dann sagst du, wir müssen, und das sind viele, wir müssen jetzt, auch wenn du nur 30 Jahre alt bist oder 40 Jahre alt bist, wir müssen jetzt intervenieren, weil wir, und nochmal, wir reden in der nächsten Folge dann über quasi Therapien und Medikamente und was man dann machen kann und wie man Ernährung dafür einstellen kann und so weiter, aber also wir messen die vielen grünen Türen und wenn du bei Leuten entdeckst, dass sie viele grüne Türen haben, dann haben sie ein erhöhtes Risiko, irgendwann in diesen Herzinfarkt zu laufen, also muss man erstmal die Anzahl grüner Türen reduzieren.
Genau. Und da gibt es unterschiedliche Staffelungen, wie drastisch muss ich reingrätschen. Also es gibt, man spricht dann immer vom persönlichen Risikoprofil, wo es eben darum geht, was bringe ich überhaupt in die Arena schon mit ein. Ja?
Interessant, wenn ich zum Beispiel rauche oder trinke.
Dann habe ich einen viel stärkeren Aufforderungscharakter, die grünen Türen so niedrig wie möglich zu halten.
Warum? Was macht das Rauchen auf unserer Autobahn? Rauchen
macht auch wieder entzündliche Prozesse. Das heißt, wenn ich ohnehin schon ein entzündliches Milieu generiere an meiner Leitplanke und sage, hier pass mal auf, ich baue dir hier mal einen Parkplatz hin, wo du deinen Müll zusätzlich abliefern kannst, dann sagt der Lader natürlich, mega, da muss ich nicht nur stehen bleiben und arbeiten, sondern ich habe hier richtig was. Ja, das macht Rauchen quasi. Ja.
Also der richtet schon Müllplätze ein.
Das der Rauchen, richtet schon sagt, falsche Müllplätze ein.
Und Alkohol?
Selbe Spiel, Zellgift.
Ja, okay. So, also erstmal.
Also noch einmal kurz, also ganz zum Verständnis, entzündliches Milieu heißt, dass dann dieser fehlerhafte Prozess, dass der erst sozusagen richtig Fuß fassen kann. Das ist das heißt entzündlich.
Genau. Ich habe eine Aktivierung meines Immunsystems. Also ich habe Stellen in meinem Körper, bei denen mein Körper sich selber sagt, ich habe hier ein Thema, ich brauche Immunantwort. Immunantikörper kommen dorthin und müssen etwas machen. Das ist entzündlicher Prozess im Körper. Und der ist unterschiedlich stark.
Aber das hört sich ja gut an, dass die kommen.
Genau, aber dadurch steigt mein Risiko, dass eben diese Fehlabläufe passieren können.
Ah, weil immer mehr Autos dann wieder kommen. Weil immer mehr kommt
und ich eben manche Sachen habe, die ich mit der Immunantwort gar nicht lösen kann. Ja, weil eben Cholesterin kann mein Antikörper nicht bekämpfen.
Okay, aber für mich ist das jetzt gerade so egal, der Körper schickt da halt irgendwelche Helfer hin, die können nicht helfen, okay? Ja, so. Aber das Grundproblem ist, dass der entzündliche Prozess da entsteht.
Genau.
Damit meint man das, was du gerade quasi mit Müllplätzen nennen müssen. Genau. Also dass da quasi Tür und Tor aufgemacht wird, dass der Müll sich leichter sammeln kann.
Richtig.
Ja. Ja. Also da wird.
Aber sagen wir zum Verständnis, also quasi bedeutet, dass das entzündliche Prozesse immer zu tun haben mit Fettablagerung? Oder ist das wäre das zu einfach formuliert?
Das ist zu einfach. Ja, okay. Genau. Es geht immer um eine Form der Aktivierung des Immunsystems und dann dem Risiko, ob es das Richtige macht oder nicht.
Okay. So, genau. Also wir reden da noch ganz viel drüber, ne? Über entzündliche Prozesse. Das muss man generell niedrig halten, wenn man Longevity denkt.
Ja.
Und warum und wie das so. Also erstmal aber jetzt zu dem Thema fertig mit Herzinfarkt. Er ist der erste von vier Endgegnern. Wir haben ja eine Menge Holz hier. Aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich, wirklich toll, wenn das viele Leute mal so verstehen. Also die möglichst wenig grüne Türen will man haben. Jetzt guckst du auf Risikoprofile und versuchst das zu senken. Das ist etwas, was jeder von sich kennen sollte, dieses ApoB, also die grünen Türen senken.
Und da ist jetzt genau eigentlich das Paradebeispiel. Ich habe die Möglichkeit durch Ernährung, durch Sport, durch Basics diesen Wert schon ein Stück weit runterzubekommen, aber eben auch nur zu einem gewissen Grad.
Ja.
Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich ein entsprechendes Risikoprofil habe und eigentlich niedriger sein müsste, brauche ich irgendwann unter Umständen eine medizinische Intervention.
Ja, genau. Und das rettet dann wirklich Leben, beziehungsweise addet massiv glückliche Lebensjahre.
Genau.
In meinem Fall jetzt passiert. So glauben wir zumindest. Ja.
Wir hören uns zur 30.000. Folge dann in 10 Jahren hoffentlich.
Genau.
20 Jahren
besser gesagt. Genau, also ich komme gerne in unregelmäßigen Abständen als Gast. Wenn ich irgendwann nicht mehr komme, dann ja.
Dann gibt es den Podcast nicht mehr. Ja,
genau. Also jetzt hat man bei mir festgestellt, LPA. Ein weiterer Wert, den wir im Blutbild dann auch nochmal besprechen, aber das ist ein zusätzlicher Risikofaktor, den ein Viertel aller Leute haben.
Genau, da muss man jetzt auch nochmal eine Erklärung reinbringen. LPA, ausgesprochen Lipoprotein A. Also auch hier Lipofettprotein, also eins dieser Enzyme, das eben auch Eiweiße, das eine LADA-Funktion hat. Bei dem LPA ist es ein bisschen besonders, weil wir in der Forschung gesehen haben, es gibt eben manche Transporter mit grüner Tür, die eben noch eine ganz spezielle Antenne haben. Und diese spezielle Antenne führt dazu, dass der Lader oder dass das Auto mit der grünen Tür, der Transporter mit der grünen Tür, nochmal viel leichter an der Leitplanke hängen bleibt. Und dadurch...
Der bleibt leichter stehen.
Bleibt viel leichter stehen und macht viel mehr Radau. Sprich, lädt noch viel mehr ab und macht noch viel mehr Entzündungsprozesse. Sodass man eben gesagt hat, abhängig von oder unabhängig von der grünen Tür muss ich wissen, wie viele Autos mit so einer Antenne habe ich.
Können wir sagen, statt Antenne, weil die gefällt Laurens auch immer nicht, aber ich habe noch eine beste, die ich mir besser greifen kann, weil die Antenne, das wäre ein Auto mit grüner Tür, das losfährt mit zum Beispiel schon zu wenig Reifenluftdruck. Der hat vergessen, seinen Reifen aufzupumpen, deswegen hat der eine viel höhere Chance, eine Panne zu haben. Oder ist das falsch?
Nee, das ist in dem Fall ist es wirklich eine strukturelle Besonderheit an diesem Eiweiß.
Ja, also das ist sozusagen das biologische Level, das quasi das eine strukturelle Besonderheit hat.
Aber, eins hat noch wie heißt es, Schneeketten dran.
Aber
damit kann es noch besser dran
packen. Ich habe, worauf Marc hinaus möchte, ist in unserer Metapher, in der wir hier gerade leben, Autobahn, Lader, ja, Müllabladen und Co., was ist die Folge davon? Und die Folge ist ja, dass
sozusagen... Die Leichte liegen bleiben.
Genau, dann lass uns die Schneeketten nehmen, ja? weil damit hängt sich's noch viel leichter da an die Leitplanke, kommt nicht so gut voran, packt sich da nochmal aggressiver dran.
Okay. Ja? Ich würde mir jetzt eher vorstellen, dass die Schneekette dann irgendwann den Reifen kaputt macht, wenn ich dann mit nicht über Schnee fahre. Aber okay. Also die haben
ein Gadget, damit bleiben sie leichter liegen.
Das ist der Endgegner sozusagen. Ein Auto, das schon eine hohe Chance hat, liegen zu bleiben,
das ist noch eher.
Also du hast schon einen Lader, das ist schon mal scheiße.
Genau.
Du hast die grüne Tür, das heißt, du hast eine Menge Müll dabei, den du gerne abladen willst. Und jetzt hast du auch noch bis mit Schneeketten losgefahren, obwohl überhaupt kein Schnee liegt.
Genau. Okay. Genau. Und das ist wirklich Endgegner, weil das macht dir echt ein Thema an den Gefäßen.
Und ich habe viele Schneekettenautos.
Du hast viele Schneekettenautos, genau.
Ja. Das ist genetisch. Ich habe gesagt, einfach, man hat mir die Gene weitergegeben. Meine Eltern, in dem Fall, wir wissen es auch schon, bei mir ist von der Seite von meiner Mama gekommen. Mhm. Die hat die Schneekettenautos auch. Mhm. Und deswegen fahren bei mir einfach leider mehr Autos noch mit Schneeketten rum.
Genau, und da gibt es eine ganz klare Staffelung von dem Bereich, wie viel darf ich haben und wann wird es wie gefährlich. Und da geht die Kurve fast exponentiell hoch. Je mehr ich habe, desto größeres Problem kann ich bekommen. Und da spielt dann, wir haben über dieses persönliche Risikoprofil gesprochen und diese Risikofaktoren, die zu einer Erkrankung führen können. Und da ist einfach so, wenn ich mehr Schneekettenautos habe und noch andere Risikofaktoren, habe ich einen wahnsinnig negativen Hebel, um eben so Ablagerungen zu bekommen. Ja, also da habe ich echt ein Thema mit.
Ja.
Okay. Und wie du sagst, es ist genetisch, sprich, ich kann derzeit nichts machen. Es wird ein Medikament kommen, das dazu führt, dass quasi alle Autos produziert werden, aber einfach ohne Schneeketten.
Vorher werden die Schneeketten wieder.
Vorher Schneeketten einfach weg. Oder es werden gar keine Schneeketten angeboten zum
Beispiel. Genau. Oder ein Schneekettenverbot oder so.
Genau.
So, jetzt. Aber einmal ganz, ganz kurz, nur weil ich zu dem Zeitpunkt jetzt ganz oft schon ausgestiegen bin, weil ich quasi diese ganzen Begriffe HDL, LDL, ApoB, LPA, okay. Also, nur einmal, um sich das Bild zu resümieren. Also, HDL, gutes Cholesterin, fein. Müssen wir erstmal nicht.
Normale Autos.
Normale Autos, ganz normal. LDL, schlechtes Cholesterin, aber quasi ein sehr unpräziser Wert.
Ja.
Richtig? Ladas. Die generell, ab und zu mal stehen
bleiben. Generell Ladas. Die können stehen bleiben, aber es. Aber jetzt ist der Polizist, der auf der Brücke steht, auf die Autobahn guckt und sagt, wie hoch ist die Unfallwahrscheinlichkeit hier? Und dann sehen wir uns nicht nur quasi, wie viele gute Autos, wie viele schlechte Autos da sind, sondern wir können so präzise reingehen, dass wir sagen, welche Autos haben eine grüne Tür? Das ist ApoB. Wir wissen, die laden
den. Die sind alle schlecht.
Sind aber nicht nur Lader. Wenn der nämlich da oben steht und nur Ladas zählt, hat er das falsche Bild. Der muss nämlich alle mit grüner Tür zählen, was auch Opels und Renaults und keine Ahnung sein.
Ja,
sorry.
Und willkommen in die Hölle.
Und dann kann man nochmal dazu sagen, zusätzlich zu der grünen Tour, einen weiteren Risikofaktor, den wissen wir, erkennen. Und das sind meinetwegen die Schneeketten oder die Antennen, nehmt euch raus, was ihr möchtet, als Beispiel. Und jetzt können wir, also lass nochmal einen Kontrast reinzupacken, so präzise, also wir können quasi so präzise reinschauen über ein Blutbild und sagen, so hoch ist dein Risiko, dass hier sich Müll ablagert, also dass sich Plaques bilden.
Ja.
Und der Status quo ist aber, dass sich eigentlich aktuell wir uns eigentlich auf HDL und LDL in einem Standard-Hausarzt-Blutbild fokussieren. Weil das noch mal kurz Resümee, weil
das Standard-Blutbild beim Hausarzt ist, dass der drauf guckt und sagt, der Polizist sieht, ach, ich habe Ladas und ich habe gute Autos und dann rauschen x andere durch, die er überhaupt nicht einschätzt. Ja. Und gar nicht mitbekommen.
Super mit dem Polizist, gell? Ich wollte gerade auch noch, genau, also der Polizist zählt. Und jetzt, wenn der Unterschied nochmal für ApoB und LPA. Das ist die
Polizei doch für sowas.
Ja. Das ApoB, es verändert sich immer wieder. Also wie viele Autos mit grüner Tür durchfahren, da muss der Polizist da oben stehen bleiben und immer wieder gucken. Ich mache alle paar Monate ein Blutbild. Wir gucken, wie ich eingestellt bin, wie meine Ernährung wirkt und so weiter. Wie viele Autos mit grüner Tür da durchfahren. Und das können wir auch beeinflussen, wie gesagt, mit Ernährung, Medikamenten. Wenn der einmal da oben stand und gezählt hat, wie viele Autos Schneeketten haben. Jedes vierte Auto hat eine Schneekette als Beispiel. Das verändert sich nicht. Das braucht er nicht mehr gucken.
Genau.
Da wissen wir, jedes vierte Auto, was ab jetzt kommt, hat eine Schneekette. Und das können wir nicht verändern, egal wie ich mich verhalte.
Richtig.
So. Und das hat in Summe jetzt bei mir dazu geführt, du hast bei mir einen Ultraschall, wie gesagt, wir kommen auf Untersuchung, Ultraschall geht schnell, dann hast du schon gesagt, ja, ein bisschen was am Hals und so, hast gesagt, wir machen ein Herz-CT bei dir, auch das erklären wir im Detail, auf jeden Fall hat man festgestellt, ich habe tatsächlich schon mit Ende 30 Verkalkung, ich habe also diese Plaques, da sind also Autos, sehr wahrscheinlich eben die mit Schneeketten und so, die sind am Straßenrand stehen geblieben, haben dort Müll liegen lassen. Dann sagst du zu mir aber, nachdem wir haben es uns genau angeguckt, da kriegt man dann ein schönes 3D-Bild und so und kann sein Herz von innen sehen, ist wirklich abgedreht, was geht. Dann hast du drauf geguckt und hast gesagt, okay, also damit hast du schon gerechnet, weil du das weißt, dass wenn dieser LPA-Wert, der Schneekettenwert, so hoch ist, ist das relativ typisch. Außerdem hast du dir von mir sagen lassen, dass ich mal geraucht habe und das mit Sicherheit auch nicht gut dafür ist.
Du hast ja mit dem Rauchen quasi schon Müllablagerungsplätze gebaut für dich.
Ja, war nicht sehr clever, aber es war also war damals auch, wo ich viel geraucht war eine schöne Zeit, muss ich sagen. dann hast du aber gesagt, okay, die Müllablagerung, die wir da haben, da ist schon drüber betoniert. Die sind schon so abgeschlossen, da ist drüber betoniert, da hat man schon die Fahrbahnlinie neu gezogen und an sich funktioniert das jetzt, ne? Und es scheinen wir haben keine frischen Müllplätze gefunden, wo noch nicht drüber betonierter Müll irgendwie rumliegt. Was gut, was man auch gesehen hätte in diesem Herz-CT.
Richtig.
Das hat mich natürlich extrem beruhigt.
Das ist das, was wir bei dir im Ultraschall hier am Hals gesehen haben, dass hier eben etwas an Ablagerung war, was am Entstehen ist, wo wir gesagt haben, aufgrund dessen müssen wir weiter gucken. Sprich, hier ist der Prozess schon deutlich früher losgegangen bei dir und hat sich stabilisiert.
Hier, glaubst du, ist das gerade noch weiter am Entstehen?
Dem, was wir jetzt begonnen oder eingeleitet haben, wird dann nicht mehr weiter entstehen, sondern das härtet jetzt dann aus und wird sich stabilisieren, aber eben nicht.
Kannst du das im Ultraschall wieder sehen?
Das wird man im Ultraschall sehen.
Da sehen wir dann, wenn das aus. Wie lange braucht das jetzt zum Aushärten?
Das braucht jetzt, also das ist ein Prozess über Monate bis zu einem Jahr oder sowas. Also das ist über längere Zeit. Ja.
Aber zum Verständnis, also könnte es sein, dass sowohl im Herzen als auch bei der Halsschlagader, dass es quasi Marco umlegt, jetzt mal, wenn es noch nicht ausgehärtet ist? Oder was ist die Chancen dafür, dass es passiert?
Also bei dem am Hals eher nein, weil der Prozess noch so gering ist, dass es noch nichts verursachen kann in dem Fall. Also es ist noch nicht stark genug aufgebläht, dass es aufplatzen kann. Nicht genug Müll da. Ja. Also man sieht einfach, da kommt ein bisschen also so eine Delle jetzt gerade in der Leitplanke drin. Aber noch nicht, dass sie so unter Spannung steht, dass da was passieren kann. Es gibt manche Plug-Formationen, also sprich manche Ablagerungsgeschichten, wo man sagt, da können mal so kleine Brocken weggehen, aber auch so schaut das im Ultraschall nicht aus. Das heißt, diese Option ist eigentlich auch vom Tisch.
Das ist unfassbar. Ja. Das muss ja jeder reingucken.
Das ist super.
Ich finde das auch so krass. Also Marco hat eine, also ist an sich fit, also Marco hat eine ungefähr ähnliche VO2 Max wie ich. Marco sagt, er hat eine höhere VO2 Max als ich. Die Gelehrten sind sich uneinig. Aber
entscheidend ist ja, wie alt man ist für seine jeweilige VO2 Max. Ja.
Also Marco Ende 30, schon eine stabile VO2, also eine Ausdauer, eine anabole Ausdauer. Der Mann kann Sport machen, macht es auch fleißig. Und jetzt hat der Plugs bei sich, die er überhaupt nicht gemerkt hätte. Was ich finde das schon fast gruselig. Also ich finde das quasi, das so zu bekommen. Und ich habe das, also das ist so eines der wahrscheinlich größten Basics, die man machen kann, um einmal was Gutes für deine Langlebigkeit zu tun, oder?
Ja, absolut. Das nachschauen zu lassen, definitiv, weil es ist ja wie so ein Mini, mein kleiner Sohn wird sagen, wie so ein Mini-Monster, das in einem da vor sich hinwächst und irgendwann macht es Peng. Ja? Das Heimtückische, und da ist dann jeder in der Welt der Medizin herzlichst willkommen, ist, ich kann halt leider nicht sagen, nur weil ich hier keine Ablagerung habe, habe ich nicht da welche. Mhm. Ich kann sehr wahrscheinlich, wenn ich hier was habe, habe ich hier auch was am Herzen. Warum? Es geht auch immer darum, wie groß ist ein Gefäß? Also sprich, wie gleichmäßig ist mein Blutstrom dadurch? Und bei den Herzkranzgefäßen sind einfach kleine, enge Gefäße. Da habe ich deutlich mehr Blutstrom, Verwirbelungen, auch da so Prozesse, die an der Gefäßwand arbeiten, die auch einen Reiz ergeben können. Darum kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich einen Ultraschall draufhalte, hier ist nichts, sondern perfekt, du hast überhaupt kein Thema. Ja?
Kann ich gerade meine Frau noch kommentieren. Dort werden wir ja dann jetzt ein Herz-CT machen. Mhm. Da hast du nichts gefunden am Hals. Wir haben aber einen relativ hohen ApoB-Wert. Mhm. Und weil du festgestellt hast, sie hat eine genetische Veranlagung, wir werden noch dazu kommen, wie man das auch messen kann, aber sie hat eine genetische Veranlagung, dass viele Autos mit grünen Türen fahren. Sie hat ein hohes, sie hat eine Veranlagung dafür, ein hohes ApoB zu haben. Genau. Die fahren alle ohne Schneeketten, aber viele mit grünen Türen, deswegen kann da auch viel Müll entstehen. Jetzt haben wir am Hals gefunden, jetzt gucken wir auch ins Herz einmal rein, genau, wie weit wir da im Prozess schon sind. Würde sie nichts unternehmen, ist sie auf jeden Fall auch über die Jahrzehnte in einem höheren Risiko.
Genau, ganz genau. Und man muss sich überlegen, dass 50% aller Herzinfarkte bei Personen unter dem 60. Lebensjahr sind. Entstehen. Und vor allem, und das ist das Wichtige, wenn ich ein Plug habe, messe ich immer, wie viel Prozent von dem Gefäß verengt ist. Und man sagt, auch 50% aller Herzinfarkte entstehen bei Verengung des Gefäßes von weniger als 50%. Also sprich, auch wenn ich so ein bisschen was da habe, habe ich ein gewisses Risiko, dass was entstehen kann. Nicht jetzt wie bei dir beim Hals, wo man einfach sieht, da habe ich eine Mini-Veränderung der Gefäßwand. Das ist zu wenig. Aber wenn ich jetzt so 20-30% oder 30-40% messe, habe ich ein Thema. Ja.
Das heißt, um die Frage von Lauren zu beantworten, hätte es mich umhauen können? Wegen dem Hals nein. Wegen dem Herz jetzt auch nein, weil gerade verhärtet?
Genau, Herz derzeit nein, weil verhärtet, aber du hattest eine Phase, wo du ein gewisses Risiko gelaufen bist.
Ja, weil das da noch nicht verhärtet war.
Das finde ich unfassbar.
Voll krass, ne? Ein gewisses Risiko, da war ich dann auch noch relativ, du sagst auch, die sind schon relativ alt wahrscheinlich, also aus einer Zeit, wo ich geraucht habe, vielleicht schlechter ernährt und so. Würde ich jetzt die nächsten 10 Jahre rauchen, schlecht essen und mein Statin nicht nehmen, also das Medikament, Cholesterin senken?
Dann steigt deine Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie mit Ende 40, Anfang 50, Ende 40 wahrscheinlich sogar, irgendwie in Richtung Herzinfarkt gehen kannst.
Ja, mit Ende 50 hatte mein Opa mütterlicherseits seinen Herzinfarkt. Ja.
Unter dem 60. Lebensjahr.
Genau, mit Sicherheit auch einen hohen LPA-Wert gehabt. Meine Mama hat auch ein hohes LPA. Ja. Also, ja.
Und da auch das nochmal wichtig zu sagen, ist, das finde ich schon dramatisch. Ich muss auch sagen, zur gleichen Zeit, es gibt ja immer das Gegenbeispiel, dann sagt jemand, ja, aber ich kenne einen, der hat geraucht, meine Oma und so weiter.
Ja, klar.
Was vielleicht noch wichtig dazu sagen ist, es geht immer um eine Risikobetrachtung. Also du kannst quasi ein Spiel spielen, wo du zu 90% verlierst, wo du die Odds sind, dass du 90% verlierst, trotzdem kannst du zu 10% da gewinnen. Ja? Und darum geht es uns zu sagen, wir wollen eben die Risiken assessen und dementsprechend dagegen steuern. So wie man quasi auch in der Firma oder wenn man eine Maschine baut oder gleich einfach Risiken wissen möchte, um da eben dann gegenzuwirken. Muss aber nicht heißen, jetzt hast du ein Risiko in der Zeit, dass da was passiert. Zum Glück nicht, ne? Aber das ist auch ganz wichtig, das nochmal zu haben, weil das ich auch sehr, sehr oft höre quasi, dass man auch das alles nicht machen
muss. Man muss es sich, glaube ich, auch so ein bisschen vor Augen führen, wie so das klassische Phänomen, wenn ich auf eine Prüfung lerne. Ich weiß immer genau, was ich nicht kann. aber ich habe nie vor Augen, was alles gut, was ich alles kann. Und das ist beim Körper das Gleiche. Wenn ihr jetzt deine Gefäße besprechen, dann ist der volle Fokus ja genau auf dem, was ist alles schlecht. Aber dein Körper hat ja, weil du jetzt auch viele andere Sachen gut machst, hat ja so viel anderes drumherum, wo der Körper auch Entzündungsprozesse lindern kann, sich besser einstellen kann. Also das sind ja viele Mechanismen, die auch positiv laufen und die darf man natürlich nicht einfach völlig negieren.
Jetzt kommt der Arzt, der seinen Patienten auch noch gut fühlen lassen will. Ja, also ganz so schlimm ist es also auch nicht
du bei hast, dir. Sag mal so, was ich damit sagen möchte, ist, du hast auch Chancen am Krebs zu
verstehen. Ja, genau. Ja. Wunderbare Überleitung zum nächsten Thema. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, also deswegen haben wir gerade eingangs gesagt, 90% der Herzinfarkte würden sich verhindern lassen, was auch immer die Zahl sind, aber man hat massiven Einfluss drauf. Der Prozess geht über Jahrzehnte. Jeder kann zum jetzigen Zeitpunkt reingucken und es gibt sowohl Medikamente als auch Lebenswandel, Veränderungen, die klar was bringen. Weil wir werden in der nächsten Woche Statin und da können wir diskutieren und es gibt zig Meinungen dazu, aber das ist mal Fakt und das ist krass bei diesem Thema.